Sie hören einen Podcast von News.
Mir aus Hamburg jetzt zugeschaltet ist unser Anwalt Joachim Steinhöfel, der diesen großartigen Sieg vor dem Bundesverfassungsgericht überhaupt erst möglich gemacht hat. Lieber Joachim, guten Morgen. Erklär uns noch einmal kurz, welche Bedeutung dieses Urteil hat. Das ist ja etwas, was wir in den letzten Tagen gemeinsam verfolgt haben, wie Verfassungsrechtler, wie Politiker, wie Medien auf dieses Urteil reagiert haben.
Es ist in Teil natürlich spekulativ, wenn man sagt, warum hat das Verfassungsgericht so schnell entschieden. Die Verfassungsbeschwerde wurde am 12. Dezember eingereicht und genau fast auf den Tag vier Monate später war die Entscheidung schon da. Das ist ungewöhnlich schnell. Man kann diese Entscheidung im Kontext lesen zu den ganzen Beispielen, die du in dem Beitrag gebracht hast. Den Äußerung der Drohung von Frau Faeser, wer es mit einem starken Staat zu tun bekommen haben soll, derjenige, der ihn kritisiert, die narzisstischen Kompetenzüberschreitungen von Herrn Haldenwang und die absurde Kritik von Frau Paus, die meint, wenn man zulässige, rechtmäßige Kritik äußert, sei das kritikwürdig. Man kann das in diesem Kontext lesen und ich denke, diese Entscheidung ist ein großes, rotes Stoppschild für diejenigen, die diese Äußerung tun. Und Karlsruhe wollte möglicherweise damit gerade jetzt so schnell in die Öffentlichkeit gehen, um deutlich zu machen, dass man seine seit Jahrzehnten gefestigte Rechtsprechung zur Meinungsfreiheit nicht von den Ministerinnen Paus und Faeser und Schulze einebnen lassen wird und auch nicht von ihrem Erfüllungsgehilfen beim Bundesamt für Verfassungsschutz.
Du bist ja, Joachim, seit vielen Jahren ein Verfechter vor Gericht dieses wundervollen Rechtes auf Meinungsfreiheit. Das war nicht dein erster Fall, bei dem es um Meinungsfreiheit, um die Freiheit, sich zu äußern ging. Auch nicht dein erster Fall, bei dem du Journalisten vertreten hast. Aber trotzdem, sag uns doch einmal, was hat sich in den letzten Jahren da getan? Was hat sich in den letzten 2 Jahren getan? Man hat schon das Gefühl, dass diese Bundesregierung einen sehr besonderen Umgang mit dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit pflegt.
Ich sehe da ganz klare zeitliche Momente, an denen etwas passiert ist. Und zwar 2015 mit der Flüchtlingskrise, insbesondere als sich Frau Merkel an Herrn Zuckerberg gewandt hat. Da ist ein Mikrofon offen gewesen im Waldorf Astoria in New York und sie hat ihn aufgefordert, auf Social Media, auf Facebook dafür zu sorgen, dass keine Kritik an der Flüchtlingspolitik ihrer Regierung mehr veröffentlicht wird. Danach kam das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, glasklar verfassungswidrig, nur hat das niemand bis nach Karlsruhe gebracht. Und das ist in der Folge dann immer stärker geworden. Jetzt will man hunderte von Millionen für Demokratieförderung ausgeben. Die beste Demokratieförderung, die wir erlebt haben, hat nichts gekostet. Das war diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die genau das Gegenteil dessen sagt, was die Frauenministerinnen aktuell planen.
Es gibt ja, du hast sie eben schon noch mal kurz angeschnitten, 2, 3 bemerkenswerte Äußerungen tatsächlich aus den letzten Wochen von 2 Ministerinnen, die sich diesen Kampf gegen rechts auf die Fahnen geschrieben haben. Das heißt, in den allermeisten Fällen einfach Kampf gegen Ansichten, die sie nicht besonders mögen. Das sind die Innenministerin Nancy Faeser, auch genannt Verfassungsministerin. Das ist eigentlich die Ministerin, die für den Schutz unserer Grundrechte zuständig ist. Und Lisa Paus, die grüne Ministerin, die mit 100 Millionen Steuergeld, du hast es gerade gesagt, grüne Ideologie in der sogenannten Zivilgesellschaft in NGOs finanziert. Von denen haben wir 2 Äußerungen gehört. Die eine von Nancy Faeser, wer den Staat verhöhnt, muss es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Und die andere Äußerung von Lisa Paus, man wolle sich jetzt auch um Äußerungen unterhalb der Strafbarkeit kümmern. Und die Feinde der Demokratie wüssten schon sehr genau, wie man sich gerade noch so innerhalb der Meinungsfreiheit bewegt. Das ist ja schon sehr unverhohlen, was da gerade passiert, oder?
Was hier geschieht, ist, dass eine Regierung, die wegen ihrer politischen Mangelleistungen in die Defensive geraten ist, den Staat instrumentalisieren will, um den politischen Gegner mit der großen Macht und dem großen finanziellen Leistungsfähigkeit in die Enge und in die Defensive zu treiben. Und das Narrativ, was alles demokratiefeindlich sei, man darf übrigens im Rahmen der Meinungsfreiheit auch demokratiefeindliche Äußerungen tun, dass das nicht erstrebenswert ist für uns, ist klar. Man darf es, aber es gehört zum freiheitlichen Staat. Und nun hunderte von Millionen von Steuergeldern dafür einzusetzen, etwas zu delegitimieren, was erlaubt ist, ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Dieser Vorgang ist demokratiefeindlich. Die drei Damen, die wir genannt haben, Frau Schulze, Frau Faeser und Frau Paus und auch ihr Erfüllungsgehilfe Haldenwang, sind jedenfalls insofern Verfassungsfeinde, als sie hier den Staat instrumentalisieren wollen und seine Ressourcen, um gegen ein elementares Grundrecht, die Meinungsfreiheit, nämlich vorzugehen.
Am 21. Mai, lieber Joachim, erscheint dein neues Buch »Die digitale Bevormundung«. Und du hast es ja eben angesprochen, das, was wir gerade erleben, ist ein Phänomen, was sich langsam aufgebaut hat. In der digitalen Bevormundung geht es auch um diesen Fall, noch ohne das großartige Ergebnis, das wir hiermit nachreichen. Wir haben gewonnen gemeinsam, du hast gewonnen für uns vor dem Verfassungsgericht. Welche gesellschaftliche und politische Entwicklung schilderst du da in deinem Buch »Die digitale Bevormundung«?
Wir werden wissen, dass ich es ja war, der 2018 der erste war, der überhaupt jemals eine einstweilige Verfügung erwirkt hat gegen Facebook, weil etwas gelöscht oder jemand gesperrt wurde. Bis dahin hieß es ja unter Juristen, das sei Hausrecht, die können machen, was sie wollen. Mir kam das immer nicht plausibel vor und ich habe so lange darüber nachgedacht, bis ich einen Ansatz gefunden habe, der jetzt ja mittlerweile auch zur höchstrechtlichen Rechtsprechung geführt hat, also dass man das verbieten kann. Die Masse an glasklaren Verstößen gegen elementare Grundrechte, die bei YouTube auch in der Corona-Krise, bei Twitter, bei Facebook vorgefallen ist, wo Heinrich Heine als Hassredner gelöscht wird, wo Petitionen, die auf der Bundestagsseite veröffentlicht sind, als Hassrede gelöscht wurden. Und nicht nur das, sondern auch vor Gericht hat Facebook diese Löschung verteidigt. Davon sind eine Masse an Fällen in diesem Buch dokumentiert und der Kontext wird geschildert. Und ich glaube, es kommt genau zur richtigen Zeit.
Du hast gerade ein ganz wichtiges Wort gesagt, von dem wir immer wieder hören, nämlich das Wort Hassrede, auch bekannt als Hass und Hetze oder Hate Speech. Das, was mir immer wieder auffällt, ist, dass die Hassrede, Hate Speech, Hass und Hetze in keinem Strafgesetz irgendwo vorkommen und trotzdem werden sie inzwischen von der Politik quasi als Dampframme, als Rambock gegen unliebsame Meinungsäußerungen eingesetzt. Einmal für unsere Zuschauer, was bedeutet es, wenn Sie Hass und Hetze hören? Muss man da grundsätzlich vorsichtig sein, wenn man auf einmal diese Worte hört?
Überhaupt nicht. Das ist ein Versuch, Kritik zu delegitimieren und zu kriminalisieren. Ich habe darüber auch einen Absatz in meinem Buch geschrieben. Mich hat dieser Begriff schon immer gestört. Er ist auch ganz einfach zu vermeiden. Wenn man gegen strafbare Äußerungen etwas tun will, Verleumdung, üble Nachrede und so weiter, kann man sagen, wir sind nicht gegen Hass und Hetze. Das ist ein diffuser Begriff, der unklar ist. Und im Übrigen ist Hetze und Hass jedenfalls weitestgehend, wenn es nicht Volksverhetzung ist, auch von der Verfassung gedeckt. Man kann sagen, wir wollen keine strafbaren Äußerungen. Man kann sagen, rechtswidrige Äußerungen sollen verboten werden. Das ist genauso kurz und griffig wie Hass und Hetze. Warum werden nicht diese Begriffe verwendet? Das ist ganz einfach. Man fragt diese Leute ganz einfach, wollen sie mit Hass und Hetze sagen, dass sie gegen strafbare Äußerungen sind? Dann sagen sie, sie sind gegen strafbare Äußerungen. Wenn das nicht bejaht wird, dann steht jemand vor Ihnen, der das Recht auf Meinungsfreiheit einschränken will, indem er diesen nebulösen, diffusen Begriff nimmt, wo alle Leute sich unwohl fühlen, weil er negativ konnotiert ist. Hass ist nichts Schönes, Hetze ist nichts Schönes. Das ist wohl verboten. Und damit wird so eine Unschärfe reingebracht, die zu einer Einschränkung des Meinungskorridors führen soll. Und ich glaube, das ist volle Absicht.
In der digitalen Bevormundung, deinem neuen Buch, sprichst du ja auch an, was du eben schon so ansatzweise genannt hast, diese sehr ungute Verquickung von digitaler Macht und politischer Macht. Was ist da in den letzten Jahren passiert?
Erstmal war natürlich Facebook in erster Linie und dann auch die anderen sozialen Medien ein großartiges Forum und sind es auch immer noch, Twitter, X jetzt, weil dort jeder zu Wort kommen kann und jeder, der etwas mutmaßlich Interessantes sagt, sich auch sehr schnell ein großes Forum verschaffen kann, große Öffentlichkeit. Das ist praktisch wie das Forum Romanum, wie ein Marktplatz der Gegenwart. Das ist aber natürlich der Politik, den Machthabern, ein Dorn im Auge. Man darf sicherlich sagen, dass sie auch durch die Positionen in den Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Medien zum Beispiel einen wesentlichen Einfluss auf die dortige Berichterstattung haben. Manche Sendung legt davon ein beredtes Zeugnis ab. Und der Zugang zu großen Publikationen, großen Zeitungen ist natürlich auch gewährleistet, weil man die Journalisten kennt. Aber die Kontrolle über den Meinungsfluss in den sozialen Medien ist schwer. Und weil man das nicht wollte, weil das aus der Hand zu gleiten geriet und die Kritik dort viel massiver manifestiert war, hat man dann mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz versucht, das einzugrenzen. Und jetzt ist es noch schlimmer geworden, weil wir auf europäischer Ebene den sogenannten Digital Services Act haben, der sogar in manchen, in Krisensituationen, Ukraine-Krieg, Gaza, reicht auch schon, kann man sogar soziale Netzwerke abstellen. Das sind beängstigende Entwicklungen, die nicht mehr demokratisch legitimiert sind.
Joachim Steinhöfel kämpft gegen diese beängstigenden Entwicklungen. Deswegen von mir der aufrichtige Rat, kaufen und lesen Sie sein Buch Die digitale Bevormundung. Denn es ist wichtig, dieses Buch zu lesen, um zu verstehen, was mit unseren heiligsten und nobelsten Grundrechten, eben mit der Meinungsfreiheit, die uns erst zu Menschen macht, die uns erst zu freien Menschen macht, was damit gerade geschieht und politisch angerichtet wird. Joachim, letzte Frage. Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Urteil des Verfassungsgerichts, aus diesem Sieg vor dem Verfassungsgericht über die Bundesregierung? Was passiert jetzt?
Ich glaube, wir machen ganz einfach weiter. Es sind ja noch weitere Verfahren gegen die Bundesregierung anhängig. Ein weiteres gegen Frau Schulze, weil sie sich geweigert hat, ganz normale Presseanfragen zu beantworten. Wir haben eine einstweilige Anordnung gegen das Außenministerium beantragt, gegen Frau Baerbock, weil sie Presseanfragen nicht beantwortet. Die dortige Einschätzung, dass man sagt, wir antworten vielleicht nur Leuten, die uns wohlgesonnen sind, andere Journalisten ignorieren, wir zeigt ja ein weiter beschädigtes Verständnis von Presse- und Meinungsfreiheit. Und je mehr Niederlagen vor Gericht dieser Bundesregierung zugefügt werden und je mehr das auch durch die Medien gerät, desto eher wird man dort vielleicht einfach die Regierung dazu zwingen, das zu tun, was die Grundrechte den Bürgern und der Presse einräumen.
Joachim Steinhöfel, Anwalt in Hamburg, Verteidiger unserer Grundrechte, Besieger der Bundesregierung beim Thema Meinungsfreiheit und vor allem Buchautor von Die digitale Bevormundung. Kaufen Sie sein Buch, lieber Joachim. Herzlichen Dank für die gemeinsame Arbeit in den letzten Monaten. Beste Grüße nach Hamburg.
Ein Podcast von News.